Ja, Skandal.
Okay, da gibt es so eine Hintertür.
Irgendwelchen Stücken nachlaufen muss, die plötzlich verschwunden sind.
Das ist ein bisschen wie betreutes Handeln, oder?
Ich bin schlauer als der Markt und bin sogar noch weiter rein.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und wir reden hier jede Woche irgendwie über Börse. Aber was ist das überhaupt, eine Börse? Wie kommt der Handel zustande? Was hat das auf sich mit Geld und Brief und Limit und Stop Loss? Und was passiert eigentlich hinten dran, wenn du im Scalable Broker eine Aktie kaufst oder verkaufst? Das und mehr heute mit meinem Kollegen Dennis Bär. Hallo Dennis. Dennis, du bist hier bei Scalable Vice President Trading Venues. Was heißt das denn genau? Was machst du hier konkret und warum bist du genau der richtige Mann, um uns heute mal zu erklären, wie so eine Börse funktioniert?
Ja, vielen Dank. Als Vice President Trading Venues bin ich vor allem für das Thema Börse und Handelsplätze bei uns zuständig. Es ist so, dass ich tatsächlich schon seit knapp 7 Jahren bei Scalable bin und über diverse Rollen, sei es jetzt in Scalable Wealth oder Brokerage, dann auch zum Thema Market Making und schlussendlich auch Börse gekommen bin und hatte das große Glück und die Chance, an der European Investor Exchange, dem jüngsten Handelsplatz sozusagen in Deutschland, mitzuarbeiten. Und ja, freue mich darauf, heute ein wenig mehr dazu erzählen zu können.
Ja, jetzt hast du eigentlich schon so das ganze Programm für heute ein bisschen ausgelegt, insbesondere von den Buzzwords her. Market Making, was ist das überhaupt? Wie macht man einen Markt? Wird ein großes Thema für uns sein. Die European Investor Exchange, der Handelsplatz speziell, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Privatanlegern hier im Scalable Broker. Über den werden wir natürlich auch reden. Aber lass uns erst noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Wir sind da so immer so, oh, Börse, das nehmen wir einfach so in den Mund. Aber vielleicht noch mal grundsätzlich, wenn jemand dich fragt, so der so vom Out of Space kommt, keine Ahnung hat, was ist Börse? Wie würdest du das ganz knapp erklären?
Ja, jemanden from Out of Space würde ich einige Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückgehen und sagen, Handel per se und auch Handelsplätze sind ja nichts Neues für die Menschheit, sondern Handel hat schon immer stattgefunden. Früher in den Jahrhunderten waren es entsprechend Lederwaren und Gewürze, die gehandelt wurden, vielleicht weniger effizient als heute.
Oder auch mal Tulpenzwiebeln.
Oder auch Tulpenzwiebeln mit der mit dem riesigen Crash, der ja auch in vielen Büchern nachzulesen ist. Und das heißt, auch Börsencrash sind oder Handelscrash sind nichts Neues für die Menschheit. So, dass Handel grundsätzlich ja seit Jahrhunderten besteht. Und es gibt die schöne Geschichte in Brügge im 15. Jahrhundert. Da gab es die Familie van der Beurs, die entsprechend den Handel für Seeleute damals organisiert haben. Verschiedenste Währungen und Sonstiges, also das sozusagen einfach zusammengebracht. Und das war wohl der erste Handelsplatz in Europa, der mehr oder weniger entsprechend organisiert war. Und ja, seitdem hat sich viel getan, würde ich sagen, in der Welt der Börsen und des Handels. Und im Endeffekt ist die Börse nichts anderes als ein Marktplatz, ein Handelsplatz, auf dem Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen und miteinander ins Geschäft kommen können.
Schöne Geschichte, damals aus Brügge. Die hatten wir schon mal, nämlich im Podcast mit Sebastian Klussmann, dem Quiz-Champion, den ich gefragt habe, was war denn die erste Börse? Und da war die Lösung Brügge. Wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, die kannst du natürlich auch abrufen hier in allen archivierten Folgen. Aber jetzt machen wir es dann mal konkret. Du hast gesagt, es ist Handel und es ist Marktplatz. Handel kann man ja jetzt einfach so mit irgendwem treiben. Ja, man muss sich dann halt seinen Handelspartner suchen, das kann funktionieren, das kann aber ein bisschen mühsam sein. Das Schöne ist eben, auf dem Marktplatz kommen sie alle zusammen und können miteinander Handel treiben. Das ist so ein bisschen so, wie der Wochenmarkt, wobei beim Wochenmarkt ist es ja schon immer so, ne, ein paar, die sind da, die verkaufen und die große Masse kauft, aber vielleicht auch so ein bisschen wie auf so einer Messe, auf so einer B2B-Messe, wo man sich trifft und untereinander dann eben Geschäfte anbahnt und an der Börse dann ja eben auch abschließen kann. Also ein Marktplatz und eigentlich ja auch etwas, was jetzt zunächst eigentlich gar nicht so mit speziellen Wertpapieren zu tun hat, sondern man kann eigentlich an der Börse alles handeln.
Genau, man kann an der Börse grundsätzlich alles handeln und ja, der Vergleich zum Markt, zum Marktplatz ist ein sehr interessanter. Grundsätzlich ist es so, dass es nicht nur die klassische Wertpapierbörse gibt, wie wir es vielleicht ja allgemein wissen und wenn wir vielleicht über Börse sprechen, das als erstes im Sinn haben, sondern es gibt auch Devisenbörsen, wo entsprechend tagtäglich währungsbare Währungen gehandelt werden, Euro gegen Dollar, britischer Pfund und so weiter. Es gibt aber auch Terminbörsen, wo entsprechend Rohstoffe oder dann auch Derivate gehandelt werden. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr vielschichtige Arten von Börsen. Und wenn wir uns jetzt mal die Wertpapierbörse anschauen, ist es ja so, grundsätzlich gibt es Personen, die dort handeln. Und auf der einen Seite sind das die Käufer, die Verkäufer. Aber was wird denn gehandelt? Das sind Wertpapiere von Unternehmen, das sind Anteile von Unternehmen. Das heißt, im ersten Schritt hat ein Unternehmen den Entschluss gefasst, an die Börse zu gehen, entsprechend an die Öffentlichkeit zu gehen, aus dem Privaten heraus und Anteile herauszugeben und im Gegenzug zu diesen Anteilen entsprechend Kapital, Eigenkapital in dem Fall einzusammeln. Und die Börse ermöglicht das, nennt sich dann IPO. Das heißt ein Initial Public Offering, so dass ich meine Anteile als Unternehmer, als Unternehmen dann dem breiten Spektrum dann auch anbieten kann.
So, da kann das Unternehmen also die Anteile einmal verkaufen, das Unternehmen bekommt Geld dafür und dann ist halt das Spannende, die Perspektive, wenn die Anteile börsennotiert sind, dass ich sie dann nicht ewig behalten muss, nur von Dividenden leben muss. Obwohl das ja auch ganz nett sein kann. Und irgendwann, wenn ich doch mal raus will, mir per eBay-Kleinanzeige vielleicht einen Käufer suchen muss, sondern dass ich eben einen standardisierten Marktplatz habe, wo ich dann auch auf Leute treffe, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht diese Aktie gerade suchen.
Genau. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die diejenigen, die am Kapitalmarkt partizipieren möchten, die Investoren, sei es jetzt institutionelle oder Privatanleger, die entsprechend dann diese Anteile kaufen und verkaufen und damit dann auch den Markt entsprechend zum Markt werden lassen in dem Fall.
Genau, also die Börse ist nichts, was irgendwie von sich heraus schwankt. Die Börse muss man gar nicht großartig aufladen. Die Börse ist eigentlich nur ein Forum, wo sich Käufer und Verkäufer treffen können, wo sich diejenigen, die Kapital suchen und diejenigen, die Kapital haben und Investmentmöglichkeiten, rentierliche Investmentmöglichkeiten suchen, irgendwie in irgendeiner Form treffen können. Jetzt haben wir eben den Vergleich zum Wochenmarkt gebracht. Ja, da haben wir ja so die Situation, dass man manchmal sagt, naja, also die Erdbeeren von Bauer A, die finde ich aber jetzt besser als die von Bauer B. Das ist der große Vorteil an der Börse, dass wir das eben nicht haben, dass das Gut so heterogen ist, sondern an der Börse gibt es Erdbeeren oder es gibt Kirschen oder es gibt Apfelsinen, aber dazwischen dann eigentlich nichts. Sprich, der große Vorteil von Börse ist schon mal, dass wir dort Wertpapiere haben, sprich, dass sie standardisiert sind.
Genau so ist es. Und über diese Standardisierung habe ich dann die Möglichkeit, entsprechend zu sagen, ich möchte jetzt ein Wertpapier erwerben oder ich möchte es verkaufen und gehe dann an die Börse und suche entsprechend dann einen Käufer oder einen Verkäufer für mein Wertpapier, das ich entsprechend erwerben möchte oder dann auch verkaufen möchte.
So, jetzt ist allerdings die Frage, wenn ich jetzt kaufen möchte, finde ich dann immer einen, der auch gerade verkaufen möchte oder noch wichtiger vielleicht, ich habe Aktien, ich will unbedingt jetzt ans Geld, vielleicht ist auch meiner Meinung nach der Kurs gerade gut und ich will jetzt verkaufen, finde ich dann immer wirklich jemanden, der auch kaufen möchte? Sprich, ich muss ja die Gegenpartei haben.
Genau so ist es. Und eine Gegenpartei zu finden zu jedem Zeitpunkt und entsprechend auch unter den Voraussetzungen, die ich vielleicht stelle, so bleiben wir jetzt dabei, ich halte eine Aktie und ich möchte diese entsprechend zu einem Kurs von 150 Euro beispielsweise verkaufen oder auch mehr als eine Aktie, dann brauche ich ja erstmal jemanden, der just in dem Moment dann auch gewillt ist zu kaufen oder entsprechend zumindest einen Anteil von mir erwirbt. Und in einer perfekten Welt ohne Friktion könnte man sich das irgendwie ausmalen. Die Realität sieht aber so aus, dass ich nicht zu jeder Zeit entsprechend jemanden habe an der Börse, keine Gegenpartei, die jetzt beispielsweise ein Privatinvestor ist, die da wäre, um diese Aktie von mir zu erwerben oder an mich zu verkaufen. Manchmal ist es auch so, dass der Markt entsprechend in eine gewisse Richtung läuft. Das heißt, die Kurse steigen. Es sind viele Leute da, die kaufen wollen, aber es ist kaum jemand da, der beispielsweise verkaufen möchte. Und ja, das sind einige Friktionen, die es da gibt, die in dem Fall der Market Maker lösen kann. Und der Market Maker ist im Endeffekt derjenige, der den Markt organisiert und zwischen diese Anleger, auf der einen Seite die Käufer und die Verkäufer, treten kann, um genau diese Friktionen zu lösen. Beispielsweise das Thema, dass man gerade keinen Abnehmer findet. Der Market Maker kann entsprechend hier in diese Rolle reingehen und erwirbt das Wertpapier von dir. Vielleicht gibt es, wie gesagt, einen einseitigen Markt, der läuft in eine Richtung. Es gibt keinen anderen Privatinvestor in dem Fall, der jetzt aktuell zu diesem Kurs an dich verkaufen möchte. Der Market Maker macht das entsprechend.
So, also jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel, vielleicht jetzt nicht von so einer ganz liquiden Aktie. Also vielleicht habe ich ja bei einer Deutschen Telekom immer irgendwie die Chance, bei den vielen Aktien, bei den vielen Aktionären, die es da gibt, dass irgendjemand mir die Aktien immer, nehmen wir so ein Beispiel, was so wirklich mal ganz eng gefasst ist. Frosta, ja, der deutsche Nahrungsmittelkonzern, ja, ist börsennotiert, enger Markt, können wir gleich nochmal drüber reden, ist jetzt ungefähr bei 100. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt eine Frosta-Aktie im Depot und ich möchte jetzt verkaufen. Finde ich da einfach am Markt irgendwie einen Käufer? Und wenn ja, wie und was macht der Market Maker in dieser Rolle?
Genau, du kannst grundsätzlich die Order dann in den Markt geben. Und es kann durchaus sein, dass es jemanden gibt, der nicht Market Maker ist, der diese Aktie entsprechend zu dem Kurs und auch mit der angegebenen Stückzahl dann auch von dir erwerben möchte. Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Das Ganze nennt sich dann Inside Match, dass zwei Privatinvestoren entsprechend miteinander auch an der Börse ein Geschäft eingehen können. Das heißt, der Market Maker in dem Fall ist nicht immer Teil der Transaktion. Aber der Market Maker würde jetzt in dem Fall über zwei Wegepreise, das heißt, er stellt immer einen Geld- und einen Briefkurs, würde er entsprechend dauerhaft diese Aktie quotieren und zu dem vom Market Maker angegebenen Preis könntest du deine Aktie verkaufen.
Jetzt erklär mir nochmal Geld und Briefkurs.
Genau, also der Geldkurs ist einmal der Kurs, den ich entsprechend für den Ankauf bekomme.
Also das heißt, wenn ich eine Aktie verkaufen möchte, dann bietest du mir, wenn du jetzt der Market Maker wärst, den Geldkurs.
Genau, ich biete dir den Geldkurs oder entsprechend auch den Bid, sozusagen ich biete dir etwas an. Und dieser Kurs ist...
Du bietest mir Geld an.
Genau, ich biete dir Geld an und dieser Kurs ist in der Regel geringer als das, was ich von dir für den Kauf der Aktie, für den Ankauf der Aktie verlangen würde, was ich sozusagen von dir anfrage, nämlich der Ask-Kurs oder der Briefkurs. Und die Spanne zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs ist entsprechend der Spread. Und das ist das, woran der Market Maker entsprechend verdient, aufgrund dessen, dass er diese Themen, die wir vorher adressiert haben, das heißt, ich finde aktuell keinen Käufer oder Verkäufer, es gibt vielleicht nicht genügend Stücke im Markt oder ähnliches, dass er an diese Position tritt und entsprechend den Kauf oder den Verkauf mit dir dann auch tätigt.
So, also ich habe jetzt mit meinen, 10 Frosta-Aktien zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt gesehen, die sind in den letzten Tagen mal für 100 Euro gehandelt worden und ist ja auch ein schöner runder Preis. Ich kann also sagen, 10 Frosta möchte ich jetzt gerne verkaufen. Zu 100 will irgendeiner. Ja, und kann ich eine Verkaufsorder geben und warten, ob irgendein Privatanleger kommt. Oder sonst jemand, der an der Börse gerade sagt, finde ich ganz cool. 10 Frosta zu 100 Euro, die nehme ich gerne. Das ist ein schönes Geschäft, das kann man 1:1 abwickeln. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, es gibt ein Market Making. Wie kann ich mir jetzt Geld und Brief so ungefähr im Rahmen vorstellen? Wie wird dann der Geldkurs, wie wird der Briefkurs da so drumherum gepreist?
Genau, also grundsätzlich der Market Maker ist diversen Systemen oder auch mit anderen Marktplätzen verbunden. Und es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, an der Primärbörse dann auch den Kurs abzufragen, aber auch an den Sekundärbörsen. Und der Market Maker ist grundsätzlich über diese Kanäle, über die Preise, die auch an anderen Märkten gestellt werden, informiert, sodass er auch einen informierten Preis stellen kann. Und er sieht, bis die Order entsprechend von dir in dem Ordersystem auch aufgekommen ist und mit dem Preis, den der Market Maker stellt, sieht er deine Order bis dahin auch nicht. Das ist sozusagen ein geschlossenes Buch, ein Closed Order Book in dem Fall. Das heißt, er kann auch nicht einfach durch die Liste gehen und schauen, ich möchte jetzt ABC abgreifen und stelle den Preis, sondern wenn der Preis des Market Makers in dem Fall mit dem Verkaufspreis von dir übereinstimmt, kommt die Order dann in den Verkaufsprozess und der Market Maker würde dir dann jetzt entsprechend in dem Fall die 100 Euro abnehmen und würde oder die Aktie für 100 Euro abnehmen und die entsprechend dann die Zahlung anweisen.
So, jetzt hat der Market Maker also dann mir die Aktien abgekauft für 100. Jetzt hat er aber Aktien. Will der Market Maker denn Aktien haben?
Der Market Maker ist grundsätzlich darum bemüht, das Buch der Aktien in einem optimalen Stadium zu halten. Das heißt, das eine Extrem wäre ja, dass ich oder dass der Market Maker in dem Fall nach jedem Geschäft, das er tätigt, die Aktie wieder verkauft. Wenn er zum Beispiel jetzt in dem Fall die Aktie von dir erworben hat. Der Market Maker kann aber auch genauso gut in die andere Richtung etwas verkaufen, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht besitzt. Das nennt sich dann Short Selling in dem Fall. Da braucht es eine Ausnahmegenehmigung des Regulators, der BaFin. Und wenn diese erteilt worden ist, dann kann ein Market Maker beispielsweise auch Aktien an dich verkaufen, die er selbst noch nicht auf dem Buch hält. Jetzt in dem einen Extrembeispiel, wenn er alles, was er entsprechend kaufen oder verkaufen würde, wenn er sich jedes Mal wieder eindecken würde, wäre das natürlich wenig effizient. Er müsste sich jedes Mal umdrehen, schauen, im Markt schauen, wo kann ich diese Stücke jetzt entsprechend bekommen oder wo kann ich diese Stücke dann auch verkaufen. Das andere Extrem wäre, er wartet jetzt den ganzen Handelstag ab, vielleicht kommt jetzt noch ein Dennis vorbei, der die Froster-Aktie wiederum kaufen möchte und vielleicht kommt noch ein Dritter vorbei, der wieder verkauft. Das heißt, du hast dann auf einmal Netting-Effekte, dass du Käufe und Verkäufe sich wiederum gegeneinander dann aufwiegen und du am Ende des Tages gegebenenfalls nur noch eine Aktie oder 10 Aktien kaufen oder verkaufen musst in eine Richtung. Das Problem, das du bei diesem zweiten Extremszenario hast, ist ja die Marktbewegung. Du weißt nicht, und ich weiß es leider auch nicht, wohin die Froster sich beispielsweise im Laufe des Tages entwickeln wird. Das ist im Endeffekt ein Münzwurf.
Was ja auch davon abhängt, ob jetzt irgendwie zusätzliche Nachfrage reinkommt. Ob irgendjemand jetzt plötzlich sagt, naja, ich wäre auch bereit, 105 zu zahlen. Oder ob irgendjemand sagt, na, ich will jetzt auch unbedingt raus aus der Froster. Und es ist mir egal, wenn sie vielleicht gestern bei 100 war. Ich will auf jeden Fall raus und ich bin auch bereit, für 95 rauszugehen.
Genau. Dann wäre das natürlich kein Problem. Das ist dann eine Market Order in dem Fall, die du aufgibst, zum nächstbesten, zum nächstmöglichen Preis entsprechend dann zu kaufen oder zu verkaufen. Und dann kannst du das natürlich auch von dem Market Maker so erwerben. Und der Market Maker bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld. Das heißt, auf die Frage hin, mag der Market Maker Aktien auf dem Buch haben? Grundsätzlich ja, bis zu einem gewissen Limit, also bis zu einem Risikolimit. Und das ist nicht unendlich, sondern da gibt es entsprechende Modelle, die da zum Tragen kommen, wo der Market Maker dann ab einem gewissen Schwellzeitpunkt dann auch sagt, okay, jetzt verkaufe ich einen Teil oder mein gesamtes Buch entsprechend, um dort dieses Marktrisiko in dem Fall dann auch zu minimieren.
Kann man sagen, dass der Market Maker so eine Art Makler ist, der einfach dafür sorgt, dass ein Markt funktioniert, dass Schwung drin ist, dass zwischen allen, die jetzt irgendwie kaufen wollen und allen, die verkaufen wollen, nicht einfach so gewartet werden muss, bis der Zufall vielleicht doch irgendeinen bewegt, na, jetzt mal irgendeine Kaufofferte oder eine Verkaufsofferte zu bedienen, sondern der Market Maker ist derjenige, der den Push reinbringt und der dafür sorgt, dass der Markt aktiver wird?
Genau, der aktiver und auch effizienter in dem Fall, sei es jetzt vom zeitlichen Ablauf, dass ich entsprechend nicht warten muss, sondern in dem Fall je nach Marktlage unverzüglich dann auch ausgeführt werde und dass ich entsprechend in sämtlichen Marktsituationen auch verkaufen oder kaufen kann. Und entsprechend auch mit den Stücken, die ich dann erwerben möchte oder die ich auch dann entsprechend verkaufen möchte. Das wäre jetzt allein unter Privatinvestoren ohne einen Market Maker, der entsprechend dort in der Mitte agiert, nur sehr schwer darstellbar.
Dann wäre es im Grunde doch wieder ein bisschen so wie eBay Kleinanzeigen, nur halt, dass man die dann aggregiert hätte, jeweils für eine Aktie. Und der Market Maker sorgt halt dafür, dass immer dort, wo gerade Bedarf ist, eine Gegenpartei da ist, nicht zu jedem Preis und auch nicht für jede Stückzahl. Ja, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt.
Genau, absolut. Es ist so, dass auch da natürlich Limitierungen bestehen. Es gibt grundsätzlich an einer Börse ein Regelwerk, an die sich auch der Market Maker, an das sich der Market Maker auch zu halten hat. Und in dem Fall werden dann Vorhalte oder Mindestvolumina entsprechend festgelegt, dass man beispielsweise in liquiden Werten wie DAX-Werten ein anderes Volumen halten muss als jetzt vielleicht in einer australischen Minenaktie, dürfte einleuchtend sein. Und ja, gemäß dieser Mindesthaltevolumen kann ich entsprechend dann auch kaufen oder verkaufen.
Das ist ein bisschen wie betreutes Handeln, oder?
Genau, der Market Maker betreut dich in dem Fall und er hilft dir entsprechend durch jede Marktlage dann auch zu kommen und zu jedem Zeitpunkt auch das durchzuführen, was du im Endeffekt möchtest, sei es jetzt kaufen oder verkaufen.
Jetzt sagen wir immer so, der Market Maker tut nicht. Wer ist denn der Market Maker?
Ja, der Market Maker ist im Endeffekt jemand, der von der Börse beauftragt wird, beziehungsweise sich an der Börse dann auch als Market Maker einschreibt und registriert. Und der Market Maker ist im Endeffekt ein Handelsdesk. Das heißt, da sitzen Personen vor dem Market Making Tool, vor der Market Making Software, die entsprechend den ganzen Tag Kunden, Aufträge und sämtliche Geschäfte abwickeln. Das heißt, jetzt auch keine Maschine, die nur irgendwo in einem Rechenzentrum steht, sondern es ist in der Tat, dass da auch Menschen dahinter stehen.
Ja, und zwar Menschen, die jetzt nicht auf eigene Rechnung handeln, sondern wir reden da schon über Finanzinstitute, die entsprechend reguliert sind und die dann einen Markt machen in entsprechenden Wertpapieren. Das wird ja auch bisweilen ein bisschen aufgeteilt. Manchen Wertpapieren, gerade auch im ETF-Bereich, haben wir es ja so, dass es an manchen Börsen ja auch mehrere Market Maker gibt, die Liquidität bereitstellen. Oder es ist halt für bestimmte Aktien oder für bestimmte Wertpapiergruppen aufgeteilt. Also es ist nicht einfach Kreti und Pleti, der Market Maker.
Absolut nicht, genau. Das sind regulierte Finanzinstitute. Das ist ein reguliertes, hochreguliertes Umfeld. Man hat entsprechend seitens der Aufsicht natürlich ein Auge drauf und diese Finanzinstitute, die das Market Making betreiben, haben das entsprechend dann auch eng mit dem Regulator natürlich abgestimmt. Alles, was Limite angeht und Sonstiges, ist entsprechend in einem Rahmenwerk, in einem Gesetzestext dann auch verfasst.
Das ist ja nun jetzt eigentlich eine schöne Dienstleistung, dieses Market Making, weil es sorgt einfach dafür, dass Börse schneller, effizienter funktioniert, dass ich nicht lange warten muss, bis sich irgendjemand mal bequemt, unter Privatanlegern doch meine Order dann aufzugreifen, was bei Nebenwerten halt entsprechend lange dauern kann. Aber diese Leistung, die muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Frage, woran verdient denn der Market Maker?
Genau, wir hatten schon den Geldbriefkurs, den sogenannten Spread. An diesem verdient der Market Maker, das heißt jetzt in deinem Froster-Beispiel, sehr simpel gesagt, der Market Maker würde dir deine Froster-Aktie für 99 Euro beispielsweise abkaufen. Möchtest du diese kaufen, würde dir diese für 101 Euro verkaufen. Jetzt ein fiktives Beispiel, das sind mit einem relativ weiten Spread, die bewegen sich normalerweise im Basispunktebereich. Aber der Market Maker verdient dann an dem Unterschied zwischen dem Ankaufs- und Verkaufskurs entsprechend den Spread. Und daneben hat er aber auch die Möglichkeit, an dem Netting zu verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise verkaufe, du dann daraufhin kaufst und der Nächste wieder verkauft und es kommt wieder ein Käufer, dann waren das in sich Geschäfte zwischen dem Market Maker und in dem Fall jetzt dem Investor, sodass der Market Maker sich gegebenenfalls sogar gar nicht umdrehen muss, um sich mit den Stücken einzudecken, was ihn ja auch wiederum Geld kostet, sondern dass er gegebenenfalls sogar am Ende des Tages ein Flatbook, ein flaches Buch hat und an der Geldbriefspanne in dem Fall entsprechend verdienen konnte, aufgrund des Risikos und aufgrund des Umstandes, dass er zu jeder Zeit dann auch zur Verfügung steht.
Also dann haben wir im Grunde ja drei Kurse, ne, an der Börse. Wir haben den Geldkurs, wir haben den Briefkurs und wir haben den Kurs, zu dem dann tatsächlich auch ein Handel stattfindet, der vielleicht ja auch zwischen Anlegern stattfindet, das ist dann der Bezahltkurs, der also wirklich gemacht wurde, damit ein Wertpapierübertrag stattfindet.
Genau.
Also die drei Kurse haben wir und häufig ist es ja so, dass es irgendwie dann der Kurs, zu dem man sich einigt, irgendwo in der Mitte liegt. Ja, manchmal wird aber ausgeführt zum Geldkurs, manchmal wird ausgeführt zum Bezahltkurs, zum Briefkurs, je nachdem, wie da die Orderbuchsituation ist. Du hast jetzt erwähnt eben dieses hypothetische Beispiel. Froster, Bezahltkurs war vielleicht der letzte 100 Euro und ihr stellt jetzt als Market Maker 99 auf 101, wie man sagt, der Spread, also so um die 2%. Woran orientiert sich das jetzt, ob dieser Spread, diese Handelsspanne so breit ist, vielleicht noch breiter oder ganz eng?
Genau, grundsätzlich orientiert sich das an der Liquidität der Aktie, also in dem Fall der Aktie. Da wird geschaut, wie ist die Verfügbarkeit auf Referenzbörsen, auf sei es die Primärbörse, an der in dem Fall jetzt die Froster-Aktie gelistet ist, oder auch weitere Börsen, um zu schauen, wie schnell und wie einfach, zu welchen Kursen und mit welchen Volumina kann ich mich eindecken. Wiederum die australische Minenaktie könnte jetzt gegebenenfalls etwas sein, wo ich schwieriger drankomme, weil ich die beispielsweise nur an der australischen Primärbörse erwerben kann.
Was ja bisweilen dann schon einfach eine zeitliche Herausforderung ist, weil wenn wir hier in Deutschland handeln, dann schlafen die.
Genau, das kommt hinzu, dass du das hast, und dann hast du natürlich aber auch den Unterschied der Systeme, den Unterschied des Marktes grundsätzlich. Du hast Währungsunterschiede, das heißt, da sind viele Faktoren, die reinspielen, die dann einen Wert, der nicht liquide ist und gegebenenfalls auch nicht in der Breite in Deutschland handelbar ist, dann entsprechend teurer machen im Sinne von eines weiteren Spreads gegenüber jetzt einer vielleicht Froster-Aktie, die eine höhere Liquidität entsprechend dann auch am Primärmarkt, aber auch am Sekundärmarkt ausweist. So dass da der Unterschied in jedem Fall herkommt. Und dann gibt es natürlich das Thema Volatilität. Also die Kursschwankungen. Je höher die Kursschwankungen sind, desto höher ist auch die Unsicherheit für den Market Maker, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt, zu welchem Kurs der Market Maker sich auch wiederum dann eindecken kann, so dass auch bei erhöhter Volatilität, bei erhöhten Kursschwankungen entsprechend der Spread auch weiter werden kann. Ja.
Also haben wir die Grundregel, je liquider irgendetwas ist, also je größer eine Aktiengesellschaft ist, je mehr Aktien im Streubesitz liegen, je mehr ein Markt relevant ist, umso geringer ist tendenziell der Spread. Und je spezieller es wird, umso höher ist der Spread. Und da sind wir dann natürlich auch bei der Froster, ja, die zwar ein bekanntes Unternehmen ist in den Tiefkühlregalen, aber es gibt halt nicht allzu viele Aktien frei verfügbar, und deswegen ist der Spread, die Geldbriefspanne in einer Froster immer höher als beispielsweise in einer Deutschen Telekom, wo es hunderttausende Aktionäre gibt und immer irgendjemanden gibt, der kaufen oder verkaufen will. Es also nicht so schwierig ist. Jetzt nimmt ihr ja als Market Maker die Gegenposition zum Kunden ein, zur jeweiligen Order. Kann man dann sagen, irgendwie, weil ihr euch ja dann auch wieder eindecken müsst, ihr spekuliert eigentlich gegen den Kunden?
Spekulation ist im Market Making grundsätzlich unerwünscht und keine Sache, die vorangetrieben wird, vor allem nicht gegen den Kunden. Der Market Maker, wie beschrieben, bewegt sich in dem Spannungsfeld, dass ich mich für jedes Geschäft, das ich getätigt habe, entsprechend eindecken muss. Und ich decke mich am Ende des Tages oder vielleicht sogar erst in einigen Tagen bewegt. Und in diesem Spannungsfeld geht es im Endeffekt darum, Risiken zu minimieren. Und dahingehend ist es so, dass der Market Maker zwar auch den Markt beobachtet, würde jetzt aber nicht von Spekulation reden, sondern entsprechend von den Marktbewegungen, die am Markt sind, sei es Liquidität, sei es die Kursschwankungen, entsprechend die Modelle dann auch dahingehend dann auch eingestellt sind. Aber der Market Maker per se spekuliert nicht, sondern er managt Risiken. Und genau genommen versucht er, diese Risiken auf ein Minimum zu managen, dass am Ende des Tages nicht ein riesiges Buch offen bleibt, wo man nicht weiß, wo bewegt sich der Kurs am nächsten Tag hin und wie kann sich der Market Maker beispielsweise am nächsten Tag dann mit den Stücken eindecken oder die Stücke loswerden. Das heißt, der Market Maker ist vielmehr da, um das Risiko entsprechend auf eigene Rechnung, also er erwirbt ja die Stücke beispielsweise von dir oder verkauft sie auch, dann auch zu managen.
Das heißt also, eigentlich muss man ganz klar festhalten, dem Market Maker ist egal, ob die Aktie jetzt steigt oder fällt. Es ist wichtig, dass möglichst die Risiken draußen sind und der Market Maker den Spread, die Handelsspanne verdient hat. Darauf wird das alles entsprechend optimiert, um gleichzeitig dann auch die Liquidität für den Kunden und die Kundin sicherzustellen.
Genau so ist es. Und beim Spread ist es auch so, dass ich den natürlich nicht willkürlich wählen kann, sondern es da auch strikte Vorgaben gibt, vor allem im börslichen Handel gibt es entsprechend auch die Überwachungsstellen, die dort drauf schauen, dass das Ganze marktkonform ist, und auch die Regulatorik drumherum ist da sehr eindeutig, dass ich nicht einfach Preise stellen kann, wie mir beliebt, sondern dass ich mich entsprechend dann auch an den beispielsweise Primärbörsen aber auch anderen Sekundärbörsen, also den sogenannten Referenzbörsen dann auch zu richten habe.
Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, Mensch, wir müssen jetzt unbedingt mal Geld verdienen. Deutsche Telekom ist eine Aktie, die wird viel nachgefragt. Die stellen wir normalerweise ganz eng, wenn, was weiß ich, von 29,99 auf 30,01. Aber heute wollen wir mal richtig dran verdienen. Wir stellen die jetzt mal 29 auf 31.
Ja, also wenn wir das tun würden, würde wahrscheinlich das Telefon sehr schnell klingeln von der Handelsüberwachung in Hannover, wo die European Investor Exchange angesiedelt ist. Und da würde die Nachfrage kommen, wie dieser Kurs denn zustande kommt. Und wenn die Antwort ist, und zwar gerade danach, dann ist dies tunlichst entsprechend auch wieder zurückzustellen. Weil, sofern nicht der gesamte Markt diese exorbitanten Preise zeigt, man entsprechend sich außerhalb des Marktes bewegt, was wiederum dann die Handelsüberwachung entsprechend auf dem Schirm hat.
Ja, jetzt hast du es gerade schon erwähnt, European Investor Exchange, eine Börse speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Privatanlegern, die du im Scalable Broker direkt ansteuern kannst, in Kooperation mit der Börse Hannover, ist gestartet Ende 2024.
Genau, im Dezember 2024.
Dezember 2024 und zunächst mal fragt man sich, okay, also Scalable macht jetzt mit der Börse Hannover einen eigenen Handelsplatz auf, European Investor Exchange. Hört sich schön an, aber muss das eigentlich sein? Warum noch eine Börse? Denn man wird sich doch zunächst mal so denken, je mehr Handelsplätze es gibt, umso mehr verteilt sich auch die Liquidität und das Interesse an Käufen und Verkäufen auf diese Handelsplätze, das heißt am einzelnen Handelsplatz, wird die Liquidität ausgedünnt. Warum macht es trotzdem Sinn, weitere Börsen zu haben oder generell auch überhaupt so viele Börsen zu haben? Mit den Regionalbörsen, die wir in Deutschland haben, dann Börse Frankfurt, dann gibt es noch Xetra, dann haben wir die ganzen europäischen Börsen. Wäre es nicht einfach viel praktischer, wenn wir so eine Riesenbörse hätten?
Sehr, sehr interessante Frage und die Antwort ist nein. Es wäre entsprechend nicht gut für den Markt, wenn wir eine große Börse hätten. Warum ist das so? Du musst dir vorstellen, dass der Markt per se vernetzt ist. Das heißt, es ist nicht so, dass die eine Regionalbörse für sich handelt und die andere Regionalbörse was anderes macht, sondern im Endeffekt ist jede Börse miteinander auch verbunden und die Liquidität sollte als Ganzes betrachtet werden. Und man braucht sich nur mal die Geschichte oder die letzten 10 Jahre beispielsweise anzuschauen, was die Regionalbörsen für eine Wirkung vor allem im deutschen Markt auch hatten auf den Retail-Anleger, unter anderem auch im Zusammenspiel mit Neobrokern wie Scalable Capital, dass die Preise für die Orderaufgabe so stark in den vergangenen Jahren sinken konnten, wir sogar kostenlose Sparpläne anbieten können. Das ist eine Entwicklung, die durch die Regionalbörsen in dem Fall vorangetrieben wurde und durch die Regionalbörsen, durch zusätzlichen Wettbewerb zu den etablierten Börsen entsprechend den Markt durch erhöhten Wettbewerb wiederum für den Retail-Anleger deutlich effizienter und kostengünstiger gemacht haben. Und so denken auch wir mit der European Investor Exchange, dass im Endeffekt der Wettbewerb den Markt belebt und wir durch diese zusätzliche Börse, die auf den Retail-Anleger entsprechend auch ausgelegt ist, zusätzlichen Wettbewerb und zusätzlichen Nutzen auch für den Retail-Anleger schaffen können.
Was ist denn jetzt so das Besondere an der European Investor Exchange? Was macht es so attraktiv, dort auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger aus deiner Sicht zu handeln?
Genau, das Interessante ist, dass wir auf der grünen Wiese starten konnten. Also das heißt, wir konnten uns die Börse aus technischer Sicht entsprechend dann auch in enger Abstimmung natürlich mit dem Regulator und dem Börsenbetreiber auch dann erstellen. Und es ist so, dass wir vor allem aus der Retail-Sicht das Spannende haben, dass Scalable weite Teile der Wertschöpfungskette übernehmen kann. Das heißt, auf der einen Seite hast du den Broker mit dem darunterliegenden Depot und Konto. Du hast auf der anderen Seite den Marktplatz mit dem Market Maker, der entsprechend auch von Scalable gestellt wird. Und als Retail-Anleger in dem Fall bewege ich mich dann in der Wertschöpfungskette so, dass die Prozesse höchst effizient und auch kosteneffizient sind, sodass wir auch langfristig dem Retail-Investor auch das beste Angebot zu günstigen Konditionen bieten können. Das heißt, Der Retail-Investor profitiert davon, dass beispielsweise Netting stattfinden kann, dass Aggregation stattfinden kann, weil Käufe und Verkäufe entsprechend stattfinden. Wenn das über mehrere Börsen ginge, was das für die ganzen Prozesse entsprechend im Hintergrund bedeutet, das sind zusätzliche Aufwände und Kosten, die wir in dem Fall im Sinne des Privatanlegers ja, minimieren können.
Also es gibt Kostenvorteile, die dann auch an die Anlegerinnen und Anleger entsprechend weitergegeben werden. Jetzt hast du jetzt die ganze Zeit gerade von Scalable gesprochen. Es gibt allerdings noch einen wichtigen Partner mit im Boot, denn es ist eben nicht nur irgendwie eine Handelsplattform, die angedockt ist an den Scalable Broker, sondern es ist eine Handelsplattform, die unter einem Dach stattfindet, nämlich unter dem Dach der Börse Hannover. Was ist da das Besondere, eine Börse da einzubinden, außer dass es sich halt ganz schön anhört? Warum macht man nicht einfach irgendwie so eine außerbörsliche Handelsplattform, also OTC, over the counter?
Ja, grundsätzlich das Spannende an der Börse ist, dass du dich in einem hochregulierten Umfeld bewegst.
Na, das ist ja jetzt nicht so spannend, das ist ja eigentlich eher nervig.
Ja, kommt darauf an, aus welcher Sicht du das siehst. Aus Retail-Anleger-Sicht und aus Privatanleger-Sicht finde ich das durchaus spannend, auch wenn es vielleicht im täglichen dann zusätzliche Herausforderungen gibt. Allerdings ist es so, dass du beispielsweise gegenüber einem OTC-Platz die Handelsüberwachung, eine unabhängige Institution innerhalb der Börse entsprechend hast. Wir hatten ja das Thema der Telekom soeben. Und wenn ich jetzt einen Preis stelle, der außerhalb dieser Welt ist und oder auch Kunden ausführe zu Preisen, die entsprechend nicht marktkonform sind, dann habe ich in dem Fall an dem Handelsplatz der European Investor Exchange unter dem Dach der Börse Hannover eine unabhängige Institution, die HÜST, die Handelsüberwachungsstelle, die entsprechend darauf schaut und da ganz genau agiert. Und das kommt in der Tat auch vor, dass Geschäfte dann auch von der Handelsüberwachung an den Market Maker herangereicht werden und dann wird nachgefragt, wie kam eigentlich dieser Kurs zustande.
Also kann ich sagen, ich habe ein schon komplett privatrechtliches, privatwirtschaftliches System, so diese ganze Wertschöpfungskette, die du gerade beschrieben hast, aber ich habe das quasi in einem öffentlich-rechtlichen Rahmen unter öffentlich-rechtlicher Schirmherrschaft. Das heißt, es schaut schon eine ja quasi amtliche Stelle mit drauf und sorgt auch dann dafür, dass der Anlegerschutz eine andere Rolle einnimmt als jetzt bei irgendeiner beliebigen Over-the-Counter-Plattform, irgendwie außerbörslicher Handel.
Genau so ist es. Im Endeffekt ist die Börse in dem Fall eine öffentliche Institution, wenn man so möchte, der öffentlich-rechtliche Teil. Und da schaut natürlich auch die Aufsicht sehr genau drauf. Und diese Rahmenbedingungen, die dort bestehen, werden dann von der Handelsüberwachungsstelle entsprechend dann im täglichen ausgeführt, was im Endeffekt dann dem Anlegerschutz dient.
Und das ist ja eine ganze Reihe von Transaktionen, die da stattfindet. Und die werden letztendlich alle mit entsprechend technischen Methoden auch von der Handelsüberwachungsstelle überwacht. Und wenn
jederzeit
dann irgendwie ein Trade ein bisschen komisch ist, dann wird auch für diesen einen Trade dann irgendwie mal ein Anruf getätigt oder eine Untersuchung eingeleitet.
Absolut, genau so ist es. Und daneben, also neben den bereits stattgefundenen Geschäften, ist es aber auch so, dass die Quotierung dauerhaft angeschaut wird, auch im Vergleich zu anderen Handelsplätzen. Das heißt, es ist nicht nur das, was entsprechend zustande gekommen ist, sondern auch das, was der Market Maker, der stellt ja immer dann den Geld- und den Briefkurs dauerhaft, den Zwei-Wege-Preis, dass dieser auch dauerhaft angeschaut wird. Einmal passt dieser zu dem restlichen Markt, zu den anderen Handelsplätzen, darum auch wiederum wichtig, Referenzen zu haben. Wenn ich nur eine Börse hätte, dann wäre das entsprechend, ja, dann wäre das der Preis. So habe ich viele oder mehrere Börsen und diese werden entsprechend dann auch miteinander dann auch verglichen von der Handelsüberwachungsstelle und auch die Quotpräsenz. Also könnt ihr auch als Market Maker sagen, ach, jetzt habe ich gerade wenig Lust und ich höre auf mit der Quotierung. Das geht natürlich auch nicht. Ich habe eine Quotierungsverpflichtung und die Handelsüberwachungsstelle würde sich dann entsprechend einschalten und sagen, der Wert wurde für eine gewisse Zeit nicht quotiert. Was ist der Hintergrund?
Also Handelsüberwachungsstelle klingt ja schon so ganz böse. Eigentlich könnte man eher so sagen Amt für Qualitätssicherung. Ja?
Das genau.
Die Handelsqualität, die Quotierungsqualität, sprich die Plattformqualität insgesamt gewahrt bleibt, dass der Marktplatz nach bestimmten Regeln funktioniert, was ja so beim Wochenmarkt eben nicht der Fall ist. Da kann ja jeder dann so, wie er will, sofern er seine Standgebühr zahlt. Ja. Und diese Überwachung der Regeln ist wichtig. Nochmal zurück zu einem Thema, was du gerade hattest. Referenzmärkte guckt man sich an. Wie sind Preise an der European Investor Exchange und wie ist es jetzt an anderen Börsen? Nun ist ja für ausländische Aktien vielleicht nicht so relevant, was jetzt in Frankfurt oder in Stuttgart passiert, sondern da ist relevant, was es an der jeweiligen Heimatbörse. Nun wird ja an der European Investor Exchange von 8 Uhr gehandelt. Dabei werden auch morgens früh um 8 Uhr Preise für eine Allianz gestellt, obwohl ja eigentlich der Frankfurter Handel in deutschen Aktien erst um 9 Uhr aufmacht als maßgeblicher Referenzpreis etc. Und man kann auch morgens um 9 Uhr eine Apple kaufen, obwohl ja erst 15.30 Uhr Börsenöffnung in New York ist. Wie funktioniert das, wenn die maßgebliche Referenzbörse, die Primärbörse, noch gar nicht offen ist?
Genau. Interessanter Punkt. Die Referenzbörse, die Primärbörse, ist entsprechend zu eingeschränkteren Zeiten verfügbar. Wenn wir jetzt vom Handel von 8 bis 22 Uhr sprechen, sagen jetzt die Allianz-Aktie um 8 Uhr morgens, ist es so, dass der Markt weiterhin miteinander vernetzt ist. Das heißt, obwohl jetzt die Primärbörse in dem Fall, Frankfurter Börse, nicht verfügbar ist, sind die Sekundärmärkte zum Teil verfügbar ab 8 Uhr morgens, so dass wiederum im Rahmen der Effizienz diese Märkte miteinander vernetzt sind, die Preise entsprechend dann auch unter den Märkten bekannt sind und sich dadurch ein Marktpreis findet. Das heißt, das ist der externe Faktor zum einen. Und zum anderen hast du den internen Faktor. Ich sprach davon, dass das Orderbuch ja geschlossen ist. Also ich kann jetzt nicht sehen, ob Scalable-Kunden entsprechend Kauforders oder Verkauforders einstellen. Aber ich kann durchaus durch meine Positionen, die ich durch ausgeführte Geschäfte entsprechend aufgebaut habe, durchaus sehen, ist es gerade ein Käufer- oder ein Verkäufermarkt. Und darauf basierend kann sich der Preis natürlich entsprechend auch anpassen. Das heißt, du hast einmal den externen Faktor, hast aber auch entsprechend dein Buch, das du als Market Maker führst in dem Fall, das auch Aussage darüber trifft, in welche Richtung der Markt gehen kann.
Gleichzeitig kann man ja schon feststellen, dass diese eben erwähnten Handelsspannen, diese Spreads vor allem dann sehr niedrig sind und der Handel dann sehr liquide und effizient ist, wenn die meisten Referenzmärkte offen sind. Also wenn man beispielsweise US-amerikanische Aktien kaufen oder verkaufen möchte, hat man nach 15.30 Uhr nochmal einen Vorteil, dass dann wirklich der ganz große Referenzmarkt da ist. Ne?
Genau, so ist es absolut. Ist auch im Sinne der Markteffizienz genau richtig, wenn entsprechend die Liquidität, von der wir vorhin sprachen, größer ist. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder eindecken, ich habe eine Referenz. Und der Primärmarkt sollte die größte Liquidität entsprechend jetzt in dem Fall für die Apple-Aktie aufweisen. Dann sinkt wiederum das Risiko für den Market Maker in dem Fall und die Spannen, also die Spreads, werden entsprechend enger nach 15.30 Uhr. Das heißt, wenn du in die Apple investieren willst, ist entsprechend während der Öffnungszeiten der Primärbörse aus Spread-Sicht der beste Zeitpunkt.
Dann hat man immer den liquidesten Markt. Ob das jetzt vom Timing her immer der beste Zeitpunkt ist, das muss man sich im Einzelfall dann eben selber überlegen. Ist ja insbesondere dann so, wenn es irgendwie nachts in den USA Zahlen gegeben hat, nachbörslich die Kurse vielleicht dort stark gestiegen oder stark gefallen sind, dann schaut man, was wird daraus morgens dann in Europa gemacht? Dann werden ja auch schon Preise gestellt und manchmal weichen diese Preise dann, nachdem ein paar Stunden ins Land gegangen sind, eben doch von dem ab, was man dann nach der Nacht an der Wall Street handelt. Da muss man dann als Anlegerin, als Anleger das Gespür für entwickeln, ob man das handeln will oder ob man es nicht ganz einfach lässt und die Aktie entspannt erwerben will. Und am günstigsten geht das immer dann, wenn möglichst viele Referenzmärkte offen sind.
Genau so ist es.
Tja, jetzt haben wir über Market Making gesprochen, was eigentlich da an der Börse passiert, wie der Preis zustande kommt. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Thema, nämlich was passiert eigentlich hintendran noch so, wenn ich eine Order aufgebe? Also da wollen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja in das sogenannte Backend schauen. Ne? Ich öffne die Scalable-App, sehe jetzt, Mensch, Deutsche Telekom, ist aber günstig, quotiert, hoch, liquide, 29,99 auf 30,01. Ja, heißt also, ich kann jetzt die Aktie zu 30,01 erwerben, vorausgesetzt, ich möchte nicht gleich 1 Million Stück haben, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Und ich klicke drauf, ja, 30,01, 100 Stücke, bing. Und in der Regel habe ich dann ja schon 1 Sekunde, 1,5 Sekunden später oben in der App diese kleine Push-Benachrichtigung, dass jetzt meine Order ausgeführt ist. Und dann sehe ich die Aktie im Depot. Was passiert da so hinten dran in dieser Transaktion?
Genau, da passiert einiges im Hintergrund, muss man sagen. Und vorweg, die Aktie, die du da in deinem Depot oder auf deinem Bildschirm siehst, ist zumindest physisch oder elektronisch noch nicht in deinem Depot angekommen, sondern der Prozess, den es entsprechend braucht, führt dazu, dass letztendlich dann die Aktie in deinem Depot landen kann. Und wenn du jetzt entsprechend 100 Stücke erworben hast, dann müsste man erstmal schauen, gegen wen. Hast du das Ganze über einen Inside-Match auf der Börse entsprechend gegen einen anderen Anleger erworben, dann ist es ein interner Tausch, wenn man so möchte, von Kunde A, von Christian, Kunde B, dann wäre entsprechend der Prozess, wir sprachen ja von Effizienz, sehr effizient in dem Fall, dann wäre es eine sogenannte interne Umbuchung in dem Fall der Stücke in deinem Scalable Depot. Jetzt kann es durchaus sein und das ist entsprechend ja auch oft der Fall, dass ich gegen den Market Maker handle. Und der Market Maker, der jetzt diese 100 Stücke entsprechend an mich verkauft hat, der hat diese Stücke gegebenenfalls noch gar nicht auf dem Buch. Wir waren vorhin von Short Selling.
Und der hat mir also zunächst was verkauft, was er noch gar nicht hat.
Ja, Skandal. Der hat dir etwas verkauft, was er selbst noch nicht auf dem Buch hat, was er aber entsprechend so über das Short-Selling machen darf. Und ja, gegebenenfalls gibt es jetzt einen weiteren Käufer, der die Stücke wiederum kauft. Vielleicht gibt es auch wieder Verkäufer, der Stücke verkauft, sodass der Market Maker eine gewisse Position aufgebaut hat. Aber sagen wir, bleiben wir bei dem Beispiel, dass er short geblieben ist. Also, dass er entsprechend beispielsweise 90 Stück abdecken konnte durch weitere Verkäufe. Aber über 10 Stück muss er sich entsprechend extern eindecken. Dann geht er raus an den Markt. Das können entsprechend andere Börsen sein. Das können andere Market Maker sein. Und schaut im Markt entsprechend nach dem besten Preis für diese 10 Stücke, damit er die erwerben kann. Und nachdem er diese 10 Stücke erworben hat, geht das Ganze dann über einen sogenannten Zentralverwahrer, in dem Fall die Clearstream in Deutschland und Luxemburg, an das Depot des Market Makers. Aber auch nicht umgehend, sondern 2 Tage später. Das ist berühmt-berüchtigte T+2, was in den USA jetzt zu einem T+1 wurde. Was nochmal eine gesonderte Schwierigkeit für unter anderem Market Maker mit sich bringt. Das heißt, der Market Maker hat diese Stücke erworben. Er hat das Ganze so vereinbart, dass T+2 geliefert wird. Er hat natürlich dann eine Zahlungsverpflichtung. Delivery versus Payment nennt sich das Ganze.
Zahlung gegen Lieferung.
Und er hat in dem Fall diese 10 Stücke von der Gegenpartei dann über den Zentralverwahrer Clearstream entsprechend eingebucht bekommen. Und kann seiner Lieferverpflichtung daraufhin dir gegenüber nachkommen und kann diese 10 Stücke in deinem Broker-Depot, in dem Fall bei Scalable, einbuchen, sodass du die dann auch T+2 in deinem Depot hast.
So, also das heißt, wir reden ja über eine komplett digitale Transaktion in einer komplett digitalen Welt. Und du erzählst mir jetzt, man muss da 2 Tage drauf warten. Warum?
Genau, grundsätzlich sind die Systeme so aufgebaut, dass ich keine Instant-Transaktionen habe, sondern es findet ein Clearing- und Settlement-Prozess im Hintergrund statt. Das heißt, die Banken oder jetzt die Market Maker müssen sich zunächst am Ende des Tages dann auch darauf einigen, dass die Zahlen, die sie über den Tag verteilt in den Transaktionen so festgehalten haben für sich, auch mit der Gegenpartei übereinstimmen. Nicht, dass ich gesagt habe, ich habe die 10 Stück aber für 30 Euro von dir erworben. Du sagst aber, ich hätte gern 31. Und das müssen wir miteinander abgleichen und abstimmen. Der Clearing-Prozess. Und sofern dieser Prozess abgestimmt ist, dass wir am Ende des Tages das Ganze dann sauber geklärt haben, kommt dann der Settlement-Prozess. Und das ist dann, sagen die, ja, elektronische Bewegung der Aktie in dem Fall dann vom Depot des Verkäufers, der Gegenpartei, jetzt in dem Fall an den Market Maker und dann ultimativ in dein Depot.
Also es muss dann unter Umständen ja erst von dem Depot auf den Market Maker der Verkaufstransaktion zum Market Maker der Kauftransaktion und dann ins Depot des Käufers tatsächlich. Ist also so eine gewisse Kaskade. Jetzt hast du gesagt, also Clearing Settlement, da muss man sich einigen, dass man auch wirklich diese Preise so abgestimmt hat. Das funktioniert aber alles voll digital. Oder ist da viel händischer Abstimmungsbedarf noch mit drin?
So grundsätzlich ist das ein digitaler Prozess, der am Ende des Tages dann über eine sogenannte Reconciliation dann stattfindet.
Also wenn jemand grundsätzlich sagt, dann denke ich mir immer schon, okay, da gibt es so eine Hintertür.
Da gibt es die Hintertür und es ist in der Tat so, aufgrund auch des Setups, das man hat, also man hat nicht in der Regel nicht nur eine Gegenpartei, sondern mehrere Parteien. Und es ist vieles standardisiert, dennoch hast du an der einen oder anderen Stelle vielleicht in einem Abgleichsreport Unterschiede, vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen, so dass es durchaus vorkommen kann, dass man manuell draufschauen muss, um sogenannte Mismatches dann auch zu entdecken. In der Regel lassen diese sich aber erklären, sei es jetzt irgendwie aufgrund eines Buchungsfehlers oder ähnliches, so dass man da jetzt nicht jeden Tag irgendwelchen Stücken nachlaufen muss, die plötzlich verschwunden sind, sondern in der Regel ist das dann zwischen den Parteien, auch gegebenenfalls auch in einem manuellen Prozess, sei es eine E-Mail oder ähnliches, dann abzustimmen.
Ja, aber bei vielen Aktien können ja dann auch schon durchaus einige manuelle Prozesse notwendig werden. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich diese ganze Kette so sehe, Clearing, Settlement, dann steckt ja auch dann dieser Zentralverwahrer drin. Diese Aktien werden irgendwie verbrieft, häufig ja in Form einer Girosammelverwahrung. Dann gibt es ja unterschiedliche Systeme, wie man Aktien international verwahrt. Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, was jeder weiß, der beispielsweise mal so ein Spin-off, so eine Abspaltung von einem US-Unternehmen bekommen hat. Und das dauert ja dann auch von der Lieferung, und zwar nicht wegen des Brokers, wegen der Banken, sondern in der Regel wegen dieser ganzen Lager- und Verwahrstellen. Das ist unglaublich komplex. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite mal sehe, dass wir eine Technologie haben wie Blockchain, wo Transaktionen mit einer Art ewigem Gedächtnis festgehalten werden, dokumentiert werden und im Vergleich dazu ja dann doch sehr schnell und effizient ausgeführt werden. Warum hat es sowas wie Blockchain-Technologie noch nicht in die Breite geschafft, was jetzt Aktienhandel angeht?
Spannende Frage. Also grundsätzlich kommt ja der Aktienhandel ja sogar noch aus einer Zeit, wo wirklich Papiere, Wertpapiere entsprechend in einem Tresor verwahrt wurden.
Wo es noch so richtig Urkunden gab und wo dann einer noch hingegangen ist und die von einem Tresor in den anderen geschoben hat.
Genau, also das ist sozusagen dann wirklich der physische Weg, wie ich dann Aktien erworben habe. Dahingehend ist jetzt der Schritt über die elektronische Abwicklung schon ein großes Plus. Muss niemand mehr physisch in den Tresor und umlegen, sondern das Umlegen innerhalb der Zentralverwahrung.
Ist natürlich auch ein Nachteil, ne? Es gibt keine Aktienurkunden mehr. Es gibt nur noch diese Globalurkunde, wo es dann irgendwelche digitalen Anteile dran gibt. Also man hat nicht mehr das Schöne, was man sich an die Wand hängen kann. Auch wenn die Firma längst Fratze ist, bleibt noch wenigstens ein Stück Papier übrig. So wie beispielsweise von Beate Use oder vom Verlag, der die Werner Comics gemacht hat, Achterbahn damals. Da hat man wenigstens was an der Wand hängen. Aber also das ist ja fein, da läuft keiner mehr zwischen Tresoren hin und her. Aber trotzdem, das ist ein Riesenabstand zur Blockchain.
Genau, es ist weiterhin eine gewisse Lücke zur Blockchain da. Und man muss sagen, dass wir in Deutschland hier Vorreiter sind, was das Thema angeht. Des Distributed Ledgers und des elektronischen Wertpapiers. Es gibt das sogenannte EWPG, also das elektronische Wertpapiergesetz. Und das stellt die Rahmenbedingungen dafür, wie so eine Begehung von einem Wertpapier entsprechend stattfinden kann. Das heißt, es gibt den regulatorischen Rahmen dafür bereits. Und wenn man sich den Markt anschaut, ist es in der Tat so, dass auch einige Anleihen, beispielsweise von der KfW-Bank, ja auch schon auf der DLT, also auf der Blockchain-Technologie, entsprechend begeben wurden. Jetzt ist es so, Deutschland ist Vorreiter, das ist sehr gut. Und Europa ist insgesamt auch, was die Kryptoregulierung angeht, meines Erachtens weltweit auch sehr weit vorne. Also wenn man sich die MiCA anschaut, also die Crypto Asset Regulation, dann sind die Rahmenbedingungen grundsätzlich hier gegeben. Aber der Handel ist entsprechend ein globaler. Und wenn wir jetzt mal Übersee schauen, sowohl in die USA, aber auch nach Asien, da sind wir, was das E-Wertpapier angeht, noch nicht so weit. Also da ist gerade der Findungsprozess, was die Regulatorik und entsprechend die Rahmenbedingungen angeht, gerade im Werden. Und das kommt dann dazu, dass selbst wenn jetzt das EWPG dann auch so technisch umsetzbar ist und wir die Regulatorik dann auch haben, und es gibt durchaus auch Unternehmen, die sich ja auch mit den Themen beschäftigen, das ist ein sehr spannendes Feld, ist es so, dass das aktuell auf Deutschland beschränkt würde. Und jetzt im Falle der Allianz ist die Frage, wenn ich jetzt, oder auch bei einem neuen IPO in dem Fall, wenn ich jetzt Wertpapiere begebe ich die auf dem Standardweg, der die ganze Welt erreicht, über die Globalurkunde und die Zentralverwahrung, oder begehe ich das Ganze über die Blockchain, bin vielleicht in dem Fall meinem Markt voraus, aber die Anzahl der Personen, die dann meine Aktien handeln können, ist natürlich deutlich eingeschränkter. Ich glaube, es ist so ein Henne-Ei-Problem, wenn man so möchte. Das Problem wird sich im Zeitverlauf lösen. Also ich denke, so wie wir jetzt, oder wie der Handel jetzt nicht mehr über die Zentralverwahrung, über Tresore stattfindet, sondern das Ganze digital stattfindet, ist der nächste Schritt, die Evolution, wenn man so möchte, dann auch perspektivisch auf der Blockchain.
Also dieses System scheint aber mit dieser doch recht langen Kette einen gewissen Burggraben zu haben, ja, also gewisse Hürden, die es einfach schwierig machen, das einfach so per Ordre de Mufti umzustellen. Aber vielleicht kommen ja irgendwann mal auch Unternehmen, die schon an der Börse sind, auf die Idee, dass sie Aktien, einen Teil ihres Kapitals, tokenisieren und dass man wirklich sowas nicht nur als von dritter Stelle irgendwie bisweilen ja auch dubioses Angebot hat, sondern wirklich vom Emittenten selber solche tokenisierten Aktien. Das würde vieles einfacher machen und diese Einfachheit würde sich ja dann auch für Aktionärinnen und Aktionäre wieder in einem widerspiegeln, nämlich geringere Kosten. Weil wo dieser ganze Prozess nicht sein muss, da kann man auch wieder alles effizienter und technologisch besser durchorganisieren.
Genau so ist es. Und ich glaube, das ist der natürliche Lauf der Zeit, dass sich die Technologie entsprechend dann auch dahingehend entwickeln wird. Wie gesagt, die regulatorischen Rahmenbedingungen sind gegeben und jetzt liegt es entsprechend auch am Markt, am globalen Markt im Endeffekt dann auch die Schritte zu gehen. Und wir jetzt bei Scalable sind natürlich Technologie offen und freuen uns darauf, wenn es soweit sein wird. Wenn wir dadurch Effizienzen schaffen können, dann jederzeit, wenn das dem Privatanleger wiederum dann zugutekommt, ist das eine sehr gute Sache.
Also wichtig ist für dich, hinten dran, wenn du deine Order gibst, egal ob du auf Kaufen oder Verkaufen klickst, da passieren noch ein paar Schritte außerhalb vom Market Making, bis das dann tatsächlich eingebucht wird. Du kannst es in der App alles sofort sehen, aber man muss ja auch nicht unbedingt auf Kaufen oder Verkaufen klicken, denn man hat ja noch so ein paar Zwischenmöglichkeiten. Und eine ganz wichtige davon ist das Limit. Man muss ja nicht den Preis einfach akzeptieren, der einem gerade gezeigt wird. Man kann ja sagen, naja, ist ja schön, dass ich jetzt gerade für eine Telekom-Aktie 30,01 bezahlen soll, aber mehr als 29,50 bin ich nun mal nicht bereit zu zahlen, dann kann ich ja auch ein Limit eingeben. Was hat das genau damit auf sich und vor allem, wann und unter welchen Bedingungen wird dieses Limit aktiviert?
Genau, also grundsätzlich kann ich, wenn ich schnell eine Position oder nächstmöglich erwerben möchte, kann ich die Marktorder oder die Market Order entsprechend aufgeben, dann akzeptiere ich den nächsten Preis, der entsprechend dann auch kommt. Das kann natürlich in volatilen Phasen durchaus ein Preis sein, den ich eigentlich so nicht möchte, weil er beispielsweise deutlich zu hoch ist.
Heißt also, Grundregel schon mal, Limit macht auf jeden Fall Sinn.
Limit macht auf jeden Fall Sinn und daher, ich weiß nicht, ob das den Anlegerinnen und Anlegern bewusst ist, wir bei Scalable Capital geben auf jede Order, die eine Kauforder ist, und als Marktorder platziert wird, ein Limit drauf, das bis zu 4% entsprechend über dem aktuellen Marktpreis.
Das heißt also, man hat zumindest schon mal die Gewissheit, auch wenn man sagt, ich will diese Aktie jetzt unbedingt und es ist mir völlig egal, was sie kostet. Also mehr als 4% über den Marktpreis bezahle ich nicht, weil dann so ein automatisches Limit reingekommen ist. Also auch wieder betreutes Handeln.
Betreutes Handeln und Anlegerschutz im Endeffekt, dass man Geschichten dann vermeiden kann, dass eine Aktie dann auch 10-15% springt, vor allem in illiquiden Titeln und je nachdem, welche Ordergröße ich da auch aufgebe, kann das durchaus passieren.
Jetzt gibt es aber nicht nur diese klassische Limit Order, sondern es gibt auch noch einen Order-Typen, der wirklich für viele Anlegerinnen und Anleger ganz wichtig ist, nämlich die Order, die erst irgendwann scharf gemacht wird, nämlich die sogenannte Stop-Loss-Order. Wenn man also Wertpapiere im Depot schon hat und sich denkt, naja, also eigentlich möchte ich es ja verkaufen, wenn es nicht noch weiter steigt, aber unter ein gewisses Niveau, wenn die Aktie da drunter rutscht, ist mein Case, meine Vorstellung einfach im Eimer, dann will ich raus und dann gibt es die Möglichkeit, eine Stop-Loss-Order aufzugeben. Erklär uns mal, was es ist und vor allem, wie sie aktiviert wird.
Genau. Die Stop-Loss-Order, in dem Fall die Stop-Order, wird von dir eingestellt. Also bleiben wir bei dem Beispiel, du hast jetzt eine Aktie für 30 erworben, sagst, wenn die aber auf 25 Euro fällt, dann möchte ich diese entsprechend verkaufen. Und dann kannst du ein Stop-Loss einstellen für eben diese Aktie für 25 Euro. Und sobald über den Zwei-Wege-Preis des Market Makers wiederum dann der Preis von 25 quotiert wird, wird deine Order, wie du gesagt hast, scharf geschaltet. Heißt, sie wird dann zu einer Market Order, die dann zum nächstmöglichen Preis des Market Makers in dem Fall oder dann auch von einem anderen Teilnehmer ausgeführt. Das heißt, die Scharfstellung passiert, sobald dieser Kurs vom Market Maker gestellt wurde.
Geld oder Brief?
In dem Fall ist es der Geldkurs.
Also sobald der Geldkurs entsprechend getriggert wird, dann wird die Order scharf gestellt, aber es ist ja dann eine unlimitierte Order.
Es ist eine unlimitierte Order, das heißt, der nächstmögliche Preis wiederum wird dann durch deine Orderaufgabe akzeptiert. Das heißt, wenn die Aktie so einen Sprung macht, und zwar vielleicht auch zwei Sprünge auf 25 und darunter, kann es durchaus sein, dass du nicht zu 25, sondern vielleicht zu 23 pro Aktie ausgeführt wirst, weil du nach der Scharfschaltung bei Erreichen des Geldkurses entsprechend dann eine Market Order in den Markt gegeben hast.
Genau, und das ist eben dann das Risiko und das ist der wesentliche Unterschied zur klassischen Limit Order. Bei der Limit Order habe ich, wie wir eben besprochen haben, diese Gewissheit. Ich kriege nicht weniger, als ich bei meinem Verkaufslimit eingegeben habe. Dann wird die Order halt im schlimmsten Fall nicht ausgeführt. Aber beim Stop-Loss wird sie dann irgendwann aktiviert. Und wenn wir halt wirklich gerade so wilde Märkte haben, dass die nächste Kursstellung sofort nochmal dramatisch weiter unten ist, dann werde ich eben da entsprechend niedrig ausgeführt. Und das ist eben das, was du dir bei jeder Stop-Loss-Order auch bewusst machen solltest, ob wirklich dieser automatische Schutz, dass dann eine Order gegeben wird, ohne dass du nochmal etwas tun musst, so wichtig ist, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen, oder ob du nicht eher sagst, das ist die Alternative, du setzt dir einen Preisalarm, was du ja auch in der App machen kannst, wenn dann der Kurs da ist, dass du dann nochmal kurz App aufmachen kannst und dann vielleicht eine Limit-Order geben kannst, beziehungsweise dann auch nochmal entscheiden kannst. Ist das jetzt die Situation, in der ich verkaufen möchte? Wenn man so eng an der Börse ist, nicht jetzt so wie ich, was das Marktgeschehen angeht, sondern wirklich, was die Technik der Börse angeht und die ganzen Prozesse der Preisbildung, wie investiert man dann selber? Ist man dann eher aktiv? Oder bist du eher einer, der ganz passiv daran geht?
Genau, ich muss dazu sagen, dass ich kein Händler bin bei uns im Setup. Wichtig, weil natürlich, sofern du Händler bist, dann auch, was das Aktive angeht, das Ganze sehr eingeschränkt ist, aus guten Gründen.
Logisch.
Dass ich nicht die eigene Order aufgebe, für die ich hinten ausführe. Ich würde mich als passiven Investor sehen. Grundsätzlich so wie ja auch ein Großteil unserer Kunden, was mich freut, vor allem ETF-basiert. Aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, einfach langfristig Vermögen aufzubauen, so dass entsprechend ein, zwei Sparpläne, unter anderem auch auf den Scalable MSCI All Country World dann auch drauf habe. Und daneben bin ich, habe ich auch einen gewissen Aktienanteil, den ich dann aktiver zumindest dann auch handle. Ich schaue jeden Tag in die App rein, muss ich zugeben, aber es ist auch nicht so, dass ich täglich handle, sondern entsprechend das Ganze schon langfristig.
Du willst dir nur die Geld- und Briefkurse angucken.
Genau.
Ob das, was du uns erklärt hast.
Ob das noch passt.
Also eigentlich alles ganz, ganz langweilig bei dir. Passiv, Einzelaktien, ein bisschen so als Beimischung. Da ist ja eigentlich dann so kaum Potenzial für meine Lieblingsfrage, die ich immer jedem Gast stelle, nämlich die nicht nach dem besten Investment, weil für unsere Erfolge lassen wir uns ja alle feiern, aber nach dem schlechtesten Investment. Oder hast du da trotzdem irgendwo mal beispielsweise mit einem Themen-ETF oder so doch mal richtig daneben gelegen?
Tatsächlich, das schlechteste Investment war Wirecard bei mir. Im Jahr 2020 war schon davor investiert, habe in 2018 bei Scalable begonnen, so das erste Geld nach dem Studium verdient und da entsprechend auch großes Interesse dann für den Payments-Markt und allgemein auch für den deutschen Fintech-Markt dann auch entwickelt und hatte Wirecard lange Zeit beobachtet von außen und dort entsprechend auch Long-Positionen, das heißt Käufe getätigt. Und bis zuletzt auch dran gehalten, also dran festgehalten, obwohl jetzt dann auch irgendwann Untersuchungsausschüsse kamen und ja auch die Financial Times da ja auch schon zuvor berichtet hatte, hatte ich alles so ein bisschen beiseite abgetan, sagte, das kann ich mir nicht vorstellen, ein DAX-Unternehmen, das kann es nicht sein, ich bin schlauer als der Markt und bin sogar noch weiter rein.
Okay, und was ist so dein Learning daraus oder... Gibt es überhaupt ein Learning oder sagst du, nee, also ist halt einfach passiert und wenn man solche Einzeltransaktionen macht, dann greift man manchmal auch ins Klo oder gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, naja, also seit Wirecard mache ich das und das nicht mehr, aber das und das ist mir ganz wichtig.
Ja, also ich glaube, diese gesunde Selbsteinschätzung, in dem Fall war es, glaube ich, eine ungesunde Selbstüberschätzung. Dass man gesagt hat, trotz fallender Kurse, man hat selbst Informationen, die andere nicht haben oder die Informationen, die andere haben, ist vermeintlich falsch sogar. Also soweit war der Gedanke und ein Learning ist in jedem Fall weiter zu streuen. Also das hatte schon einen substanziellen Anteil auch in meinem Portfolio. Das hat schon sehr wehgetan in dem Fall. Man hat daraus gelernt, dass man entsprechend breiter streut und sich nicht für irgendwie mehr informiert als der Markt hält, sondern wenn etwas an Preisbewegung passiert, dann hat das in der Regel schon fundierte Gründe.
Ja, und wenn man diese Preisbewegungen handeln will, dann macht man das an der Börse und nutzt dabei auch einen Market Maker, denn der sorgt dafür, dass der ganze Handel liquide ist und dass man nicht warten muss, bis irgendeiner die Aktie verkaufen will, die du gerade kaufen willst oder umgekehrt. Vielen Dank, Dennis, dass wir mal gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen der Börse schauen konnten. Wie entsteht eigentlich tatsächlich ein Preis? Was sind die Ordertypen und was passiert hinten dran? Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Fragen beantwortet, aber gerade bei diesen technischen Themen gibt es ja auch immer weitere neue Fragen. Deshalb, wenn du sie hast, dann stell sie uns. Nimm Kontakt auf und schreib mir an podcast@scalable.capital per E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Und wenn du meinst, das, was du heute gehört oder gesehen hast, das müssen auch deine Freundinnen und Freunde unbedingt mal über die Börse erfahren und auch das, was wir sonst hier so im Podcast bei Asset Class bereden, dann freuen wir uns natürlich, wenn du es weiter sagst, wenn du uns Sterne gibst. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und tschüss aus Berlin.